Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext versetzt uns jetzt ein Jahr zurück. Am 11. März 2011 um 14.46 Uhr Ortszeit erschütterte ein schweres Erdbeben Japan. 41 Minuten später brandeten dann die ersten Wellen eines riesigen Tsunamis an die Nordostküste des Landes. Was danach passierte, hat wohl niemand vergessen. Tausende Opfer, Verwüstung und die atomare Katastrophe von Fukushima. Doch was genau vorging in der Atomruine, das war im damaligen Chaos kaum auszumachen. Nun haben mehrere Untersuchungen die Katastrophe im Minutentakt rekonstruiert. Thomas Häusler hat daraus eine Chronologie der ersten 24 Stunden zusammengestellt.
Montag, 7. März 2011, 4 Tage vor dem Beben.
In Tokio trifft sich die japanische Atomsicherheitsbehörde NISA mit dem Stromkonzern TEPCO. Traktandum: das Atomkraftwerk Fukushima und die Bedrohung durch einen Tsunami. Bereits seit 10 Jahren wird darüber diskutiert. Manche Wissenschaftler warnen, der Nordostküste Japans drohten viel höhere Tsunamis als angenommen. Betroffen wäre davon auch Fukushima. Im Verlauf der Debatte hat TEPCO das Werk aufgerüstet, ein bisschen wenigstens. So wird eine Kühlwasserpumpe um 20 cm erhöht. Fortan soll das AKW gegen Flutwellen von 5,70 Meter Höhe gewappnet sein. Die Warner fordern weitergehende Maßnahmen, doch nicht nur TEPCO, auch die Atombehörde NISA findet an diesem 7. März, vorderhand sei es genug. Auszug aus dem Fukushima-Untersuchungsbericht der TEPCO.
Während des Meetings erhielt TEPCO keinen Auftrag, sofort Maßnahmen zu ergreifen.
4 Tage später, Freitag, 11. März, 14.46 Uhr Ortszeit.
Hat angefangen mit einer leichten Schwingung.
Zu Beginn kann man das natürlich erstmal gar nicht einordnen. Man fragt sich, was passiert hier?
Und diese leichten Schwingungen, die nach allen Richtungen gegangen sind, die haben so 20 bis 30 Sekunden gedauert und dann musste man sich festhalten.
Der erste Gedanke war, mich irgendwo hinzustellen, wo mir nichts auf den Kopf fallen kann.
Instinktiv hat man auch das eine oder andere Gerät festgehalten, einen Monitor, der auf dem Tisch stand.
Man ist ohnmächtig, man kann nichts tun.
Instinktiv geht der Blick nach oben, kommt da jetzt was runter.
Und man wartet einfach ab.
Solange Licht da war, hat man gesehen, wie dann der Staub so langsam von oben nach unten gekommen ist.
Und was geht einem da durch den Kopf?
Das hat im ersten Moment ausgesehen, als wäre es Rauch, aber es war dann klar, dass es eben Staub, der auf den Leitungen liegt und der ist dann schön sachte nach unten gerieselt.
Eine gewisse Furcht und dann auch immer die Überlegung, was kann jetzt hier eigentlich passieren?
Robert Meister und Gordon Hünyes. Die beiden Mitarbeiter der deutsch-französischen Atomfirma Areva NP befinden sich am 11. März im AKW Fukushima.
Wir waren an einer internationalen Studie beteiligt. Wir sollten am Reaktordruckbehälter Ultraschallprüfungen durchführen. Es ging um das Erkennen von durch Erdbeben induzierter Risse. Allen war klar, wenn du nach Japan reist, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Erdbeben erlebst, ist relativ groß.
Das Wissen darüber, dass ich im Reaktorgebäude eines Kernkraftwerks stehe, hat mir eine enorme Sicherheit gegeben, weil ich nun mal weiß, dass diese Anlagen bis zu einem gewissen Punkt auf solche Phänomene ausgelegt sind.
Allerdings sind die Phänomene an diesem Tag unerhört stark. Stärke 9 auf der Richterskala erreicht das Beben, auch wenn zuerst von 7,9 die Rede ist. Ein stärkeres Beben ist in Japan noch nie gemessen worden. Der Betriebsleiter des Werks, Masao Yoshida, schätzt die Lage ernster ein als die Besucher, hält einer der Untersuchungsberichte fest.
Als das Erdbeben begann, krochen wir unter die Tische. Ich sagte den Operateuren, dort sollten sie bleiben. Als das Beben abklang, sah ich unter dem Tisch hervor, dass die Kontrollleuchte für die Notabschaltung grün leuchtete. Das funktionierte also.
14.47 Uhr, eine Minute nach dem Beben.
Die Operateure schalten auf externe Stromversorgung um, damit die 3 Reaktoren, die gerade heruntergefahren werden, weiterhin gekühlt werden. Auch ein abgeschalteter Atomreaktor produziert noch über Monate so viel Spaltwärme, dass es ohne Kühlung zur gefürchteten Kernschmelze kommen kann. Doch von außen gelangt kein Strom ins AKW. Einige Masten der Zuleitungen sind umgestürzt und im Innern des Werks haben die Erschütterungen einen Hochspannungsschalter zerstört.
Aber das Kontrollpanel zeigte an, dass die Dieselnotaggregate des Werks anliefen.
Damit ist das Schlimmste überstanden, hofft Betriebsleiter Yoshida. Nicht unbegründet, die Notkühlungen in den Blöcken 1 bis 3 laufen, Blocks 4 bis 6 waren wegen Wartung sowieso außer Betrieb.
Die nachträglichen Analysen lassen darauf schließen, dass die Sicherheitsanlagen kurz nach dem Beben ihre Funktion erfüllten.
15.01 Uhr, 15 Minuten nach dem Beben.
Die Operateure stellten fest, dass im Reaktor 2 die atomare Kettenreaktion gestoppt war. Um 15.02 Uhr war dies auch in Reaktor 1 der Fall.
Eine Minute später merkt das Personal, dass der Reaktor 1 gar zu rasch abkühlt. Das könnte Risse im Reaktorgefäß erzeugen.
Darum schlossen die Operateure zwei Ventile des Kühlsystems manuell.
Sie wollen nun die Kühlung des Reaktors 1 von Hand steuern, um die Abkühlungsrate zu kontrollieren. So steht es im Notfallhandbuch und wird sich doch bald als Verhängnis herausstellen. Ungefähr um diese Zeit wacht die Schweiz mit der ersten Katastrophenmeldung aus Japan auf.
7.30 Uhr, willkommen zu heute Morgen. Im Studio begrüßen Sie Philipp Schapfi und Andrea Jost mit den Nachrichten.
In Japan hat ein Erdbeben der Stärke 7,9 weite Teile des Landes erschüttert. Auch in Tokio schwankten die Häuser. Einige Atomkraftwerke schalteten sich automatisch ab und der Flughafen vor Tokio wurde geschlossen. Für die Pazifikküste wurde eine Tsunami-Warnung ausgegeben. Die Fachleute rechnen mit einer 6 Meter hohen Welle.
6 Minuten vorher, 15.24 Uhr Ortszeit.
Auf einmal zog sich das ganze Meer, ähnlich wie man es von der Nordsee kennt, zurück auf der ganzen Breite. Und zwar so weit zurück, dass man das Wasser nicht mehr sehen konnte. Und das Ganze innerhalb von 2-3 Minuten war das Wasser weg. Da ist auch ein Hafen, dieses Hafenbecken war radikal leer. Und das innerhalb von ein paar Minuten. Und das Wasser kam dann genauso schnell, wie es quasi abgeflossen ist, kam es auch wieder zurück. Und in dem Moment haben wir nur gedacht, was ist das jetzt? Ist das jetzt der Tsunami?
Uhr, 41 Minuten nach dem Erdbeben.
Die erste Welle war etwa 4 Meter hoch. Sie überstieg die Tsunami-Abwehr des Werks nicht.
15.35 Uhr.
Die Höhe der zweiten Welle ist unbekannt. Die Wasserstandsanzeige versagte. Spuren am Werk legen nahe, dass sie 14 bis 15 Meter hoch war.
Ausgelegt war das AKW auf eine Fluthöhe von 5,70 Meter. Als TEPCO es in den 1960ern errichtete, trug man eigens einen Uferhang von 35 Meter Höhe ab, um bequemer bauen zu können.
Die Lichter auf dem Kontrollpanel begannen zu flackern. Und dann sah ich, wie sie alle erloschen. Meine Befürchtungen bewahrheiteten sich, als ein Mitarbeiter in den Kontrollraum rannte und schrie, wir werden von Meerwasser überflutet.
Die Notstromgeneratoren werden überschwemmt. Im Turbinengebäude von Block 4 sind zwei Mitarbeiter auf einem Kontrollgang. Sie ertrinken.
Bald gab es im Kontrollraum nur noch ein einziges Notlicht.
Auf einen Schlag werden fast sämtliche Sicherheitsvorkehrungen unwirksam. In den Kontrollräumen herrscht Finsternis, untere Stockwerke sind geflutet, Straßen vom Erdbeben beschädigt, überall Trümmer. Die Wucht des Tsunamis hat Autos herumgewirbelt, sogar einen 32 Tonnen schweren Gastank. Was nun zu tun ist, darüber findet Werkchef Yoshida in den Notfallhandbüchern kein Wort. Unabhängige Experten sind sich einig. Hauptursache der Katastrophe war die äußerst mangelhafte Absicherung gegen einen Tsunami und den totalen Stromausfall, der damit einhergehen kann. Einen solchen Extremfall hat man allerdings nicht nur in Japan kaum in Betracht gezogen, sagt der Sicherheitsexperte Christian Küppers vom Öko-Institut in Darmstadt.
Da hat man eben gedacht, bei den alten Anlagen lohnt sich die Nachrüstung nicht mehr. Und ja, wie das eben häufig der Fall ist, auch nicht nur in Japan, sondern international ist es nicht ganz unüblich, dass man bei alten Anlagen dann eher ein Auge zudrückt und sagt, für die kurze Betriebszeit lohnt sich das nicht mehr. Aber hier sieht man eben, dass es doch wichtig ist, Anlagen immer auf dem neuesten Stand zu halten.
15.42 Uhr, 55 Minuten nach dem Beben.
Als der Strom weg war, dachte ich, nun können wir nichts mehr tun. Die anderen Operateure riefen, wir sind hilflos, warum sind wir immer noch da? Daraufhin senkte ich meinen Kopf und verlangte von ihnen, zu bleiben, was sie auch taten.
Wir begannen, Batterien aus den Autos zu holen. Das war der einzige Weg, um einige Überwachungsinstrumente zum Laufen zu bringen. Die Batterien waren unheimlich schwer. Eine schlimmere Situation habe ich noch nie erlebt.
Die Mannschaft erbettelt sich in benachbarten Häusern Taschenlampen. Fortan muss sie im Blindflug agieren. Sie weiß für Stunden nicht, wie heiß die Reaktoren sind, welcher Druck darin herrscht, ob und wie gut die diversen Notkühlsysteme arbeiten.
16.36 Uhr, eine Stunde 50 Minuten nach dem Beben.
Betriebschef Yoshida warnt die Behörden. Man wisse nicht, ob die Brennstäbe in den Reaktoren noch von Kühlwasser umgeben seien.
Weil fraglich war, ob die Notkühlungen funktionierten, fingen wir an, uns über weitere Maßnahmen Gedanken zu machen. Man musste aus den Reaktoren Druck ablassen und zusätzliches Kühlwasser in die Reaktorgefäße pumpen.
Im Reaktor 1 ist die Situation besonders ernst. Dort ist die Notkühlung vor dem Tsunami per Hand abgestellt worden, um die zu rasante Abkühlung des Reaktors zu vermeiden. Nun weiß niemand, wie man die Ventile ohne Strom bedienen kann. Es weiß auch niemand, ob sie geöffnet sind oder nicht.
20.07 Uhr.
Dank der herbeigeschleppten Autobatterien funktioniert die Druckanzeige des Reaktors 1 wenigstens zeitweise. Sie vermeldet einen besorgniserregenden Anstieg. Die Ingenieure berechnen, dass das Kühlwasser die Brennstäbe noch bedeckt. Ein fataler Irrtum. Vermutlich liegen sie bereits vollständig trocken. Ihre Temperatur beträgt 1200 Grad. Sie schmelzen und klumpen sich am Boden des Reaktorgefäßes zusammen, wo die heiße Brennstofflava durch die Hülle zu dringen beginnt. Die Katastrophe ist kaum mehr aufzuhalten. Die Hülle der Brennstäbe enthält Metalle, die bei diesen Verhältnissen die Bildung von Wasserstoff verursachen. Ein hochexplosives Gas, das sich im Reaktorgefäß ansammelt.
20.50 Uhr.
Die Präfektur Fukushima ruft die Bewohner im Umkreis von 2 Kilometern dazu auf, die Gefahrenzone zu verlassen. Diese Entscheidung treffen die lokalen Behörden, ohne zu wissen, ob sie dies auch dürfen. Die Zentralregierung müsste dazu eine Vollmacht erteilen, aber niemand im Krisenzentrum in Tokio denkt daran. Es ist nur eines von vielem, was im Krisenzentrum des Premierministers schiefläuft.
Die Maßnahmen wurden im Nationalen Notfallzentrum des Premierministers entschieden. Minister, die Chefs der Atombehörden und Manager der TEPCO waren im 5. Stock versammelt. Die Experten tagten im Untergeschoss. Sie bekamen kaum mit, was im 5. Stock diskutiert wurde. Ausgerechnet, als es darum ging, umfassende Maßnahmen in die Wege zu leiten, fand zwischen den Ministern und den Experten nur eine ungenügende Diskussion statt.
Viele Informationen bleiben in den Ministerien stecken. Ein Computersystem, das aufgrund der Wetterlage und von Radioaktivitätsmessdaten berechnet, in welche Richtung sich der Fallout ausdehnen wird, kommt tagelang nicht zum Einsatz, weil die Minister gar nichts davon wissen. Das System hätte wertvolle Hilfe liefern können, sagt Sicherheitsexperte Küppers.
Dann wüsste man eben, wo man evakuieren muss, wo man zum Verbleib in Häusern auffordern muss, wo man Jodtabletten ausgeben muss und wo sie eingenommen werden müssen. Also wenn so ein System dann gar nicht zur Verfügung steht, dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, dass da am Anfang immer wieder neue Anordnungen herausgegeben worden sind, weil man gar keinen Überblick hatte über die Situation. Und das ist ja das Schlimmste, was dann passieren kann, wenn sowieso schon einmal ein Kern schmilzt.
Die Minister erfahren erst 4 Tage nach Ausbruch der Krise aus den Medien vom Prognosesystem. Zur gleichen Zeit erst erklären Experten den Ministern auch, was überhaupt in den Notfallplänen drinsteht. Trotzdem dirigiert Premier Naoto Kan von der ersten Stunde an den Einsatz. Er soll sogar den Einsatzkräften von Tokio aus befohlen haben, welche Art von Batterien sie für die Stromversorgung sammeln sollen. Immerhin schickt man von Tokio bereits am Abend des 11. März Lastwagen mit Stromgeneratoren auf den Weg. Auf den zerstörten und verstopften Straßen kommen sie aber nur langsam voran.
«21.19 Uhr, 6,5 Stunden nach dem Beben.»
Im Kontrollraum von Block 1 ging die Wasserstandsanzeige des Reaktors wieder in Betrieb. Sie zeigte an, dass das Niveau 20 Zentimeter über den Brennstäben lag.
In Wahrheit ist kaum mehr Wasser im Reaktor. 2 Minuten später dehnt Premierminister Kan die Evakuierungszone um 1 Kilometer auf 3 aus.
21.51 Uhr.
Im Reaktorraum stiegen die Strahlenwerte so an, dass der Zugang zum Gebäude eingeschränkt wurde. Auch im Kontrollraum erhöhten sich die Werte.
Ein Team versucht immer noch, Ventile in Block 1 per Hand so zu stellen, dass die Kühlung wieder in Gang kommt. Ein fruchtloses Unterfangen, das wertvolle Zeit kostet, weil es von dringenderen Maßnahmen ablenkt.
Dieser Vorgang legt nahe, dass sowohl die Operateure des Atomkraftwerks als auch das TEPCO-Management die Funktion der Notkühlung nicht vollständig verstanden. Das ist ziemlich unangemessen.
Mitternacht, fast 8 Stunden nach dem Beben.
Der erste fahrbare Stromgenerator trifft aus Tokio am Rand des Geländes ein. Weil der Tsunami die Stromverteilung zerstört hat, können die Arbeiter als erstes nur einen Kontrollraum anschließen. Sie entschließen sich für jenen, der die Reaktoren 1 und 2 steuert. In Schutzanzug, Maske und Sauerstofftank verlegen die Arbeiter von Hand das schwere Starkstromkabel. Normalerweise braucht es dafür Maschinen. In der Dunkelheit müssen sie sich vor ungedeckten Abwasserschächten in Acht nehmen, deren Deckel von der Wucht der Tsunamiflut weggeschleudert worden sind.
Wir mussten in der Dunkelheit die Kabelenden verbinden. Wegen des vielen Wassers hatten wir Angst, dabei vom Strom getötet zu werden.
Von diesem verzweifelten Kampf hat die Welt zu der Zeit noch kaum eine Ahnung.
Nach dem schweren Erdbeben in Japan, das auch eine große Flutwelle ausgelöst hat, steigt die Zahl der Toten und Verletzten von Stunde zu Stunde. Die Schäden sind enorm, Veronika Meyer berichtet.
Das Epizentrum lag im Nordosten des Landes in der Region um die Millionenstadt Sendai. Allein dort wurden bislang mehr als 200 Tote gefunden, die Zahl der Opfer dürfte aber noch weiter steigen. Das Erdbeben löste eine rund 10 Meter hohe Flutwelle aus, sie überspülte ganze Landstriche, an mehreren Orten brach Feuer aus, auch beim Atomkraftwerk Onagawa im Nordosten des Landes brannte es. Das Feuer sei aber mittlerweile gelöscht, meldet die internationale Atomenergiebehörde IAEA. Ebenso seien 4 Kernkraftwerke in der Region abgeschaltet worden. In einem Werk in Fukushima soll es aber Probleme mit dem Kühlwasser gegeben haben. Etwa 2000 Personen in der Umgebung wurden evakuiert.
Die Mannschaft versucht nun auch, Kühlwasser in die Reaktoren zu pumpen. Dafür gibt es Dieselpumpen, die aber nur mangelhaft funktionieren. Es fehlt an Treibstoff und dazu kommt, dass der Druck in den Reaktoren so hoch ist, dass die Pumpen nicht dagegen ankommen.
12. März, 1.30 Uhr morgens.
TEPCO-Manager unterrichteten den Premierminister, dass sie die Reaktorgefäße entlüften wollen.
Eine weitere wichtige Maßnahme gegen die Kernschmelze, die man zu bekämpfen glaubt. In Wahrheit ist sie zumindest in Block 1 schon seit Stunden im Gang. In Block 2 und 3 ist die Notkühlung länger gelaufen, aber nun ist sie auch dort zum Erliegen gekommen. Die Strahlung steigt. Bis die Reaktorentlüftung wirklich in Gang kommt, vergehen noch Stunden. Weshalb? Darüber kommen die Untersuchungen zu keinem eindeutigen Schluss. Damalige Regierungsmitglieder behaupten, TEPCO habe mit der Maßnahme gezögert. Die Firma dementiert.
Ich denke, dass das auch Fehlentscheidungen gewesen sind, die möglicherweise damit zusammenhängen, dass in dem Augenblick, wo man so eine Druckentlastung macht, man sich dann auch aktiv dazu entschieden hat zu sagen, den Reaktor gebe ich auf, den kann ich nie mehr in Betrieb nehmen. Also selbst wenn es nicht zum Kernschmelzen käme, wird die Anlage dadurch so geschädigt, dass es sich nicht mehr lohnt, sie in Betrieb zu nehmen. Und das ist natürlich ein sehr gravierender Eingriff, wo man dann auf die Befehlsstrukturen gucken muss. Also wer darf überhaupt so eine Entscheidung treffen? Welche Personen waren überhaupt dann erreichbar? Dann fällt es eben schwer, so eine Entscheidung schnell zu treffen, weil letztendlich hat nachher derjenige die Verantwortung, wenn sich herausstellen sollte, es wäre ja gar nicht unbedingt nötig gewesen.
3 Uhr morgens.
An einer Pressekonferenz wurde die bevorstehende Entlüftung bekannt gegeben.
Aber noch immer ist man nicht so weit. Die Ingenieure kämpfen sich durch Konstruktionspläne, um herauszufinden, wie die Entlüftung überhaupt durchzuführen ist.
Die Lage wurde prekärer. Um die Entlüftung vorzubereiten, versuchten Arbeiter, ins Reaktorgebäude 1 zu gelangen. Als sie die Tür öffneten, sahen sie Dampf im Gebäude.
Die Arbeiter fliehen. Einige Stunden später ein neuer Versuch.
Trotz Schutzmontur waren die Strahlenwerte sehr hoch. Darum ließen wir die jungen Arbeiter nicht gehen. Als wir im Raum unter dem Reaktor ankamen, hörten wir einen Knall. Das Ventil ist hoch oben. So stellte ich meinen Fuß auf das Druckentlastungsgefäß des Reaktors. Sofort schmolz mein Stiefel wie Butter.
In Tokio verliert Premierminister Kan Geduld und Nerven. Er glaubt, TEPCO verzögere die Entlüftung. Die Firma sagt heute, man habe den Abschluss der Evakuierung abwarten wollen, weil beim Entlüften viel Radioaktivität in die Umgebung entweichen kann. Gegen den Willen anderer Regierungsmitglieder fliegt Naoto Kan am Morgen des 12. März keine 24 Stunden nach dem Beben, per Helikopter nach Fukushima. Mit an Bord ist auch Haruki Madarame, der Chef der Atomsicherheitskommission. Er erklärt dem Premier, auch wenn der Reaktorkern schmelzen sollte, werde es keine Wasserstoffexplosion geben. Dies verhindere unbrennbares Stickstoffgas im Druckgefäß.
7.11 Uhr.
Der Premier kommt beim AKW an. Betriebsleiter Yoshida erklärt ihm die Arbeiten.
8.04 Uhr.
Der Helikopter mit Naoto Kan hebt ab und fliegt zurück nach Tokio. Die Nachrichten, die nun verbreitet werden, sind verwirrend. Auf CNN werden Vergleiche zu Tschernobyl angestellt.
In 1986, the reactor at Chernobyl in Russia ruptured, sending a plume of radioactivity over Europe. The nuclear power industry.
Ein Vertreter der Atomindustrie widerspricht vehement.
The Fukushima Daiichi reactor.
It's very, very remote. The containment, from all reports that we've heard, is intact. There hasn't been any fuel damage yet.
9.03 Uhr.
Die Evakuierungen um das Werk waren beendet. Ein erstes Team begab sich ins Reaktorgebäude, um eines der Ventile zu öffnen. Jedes Teammitglied erhielt dabei eine Strahlendosis von 25 Millisievert.
Ein Viertel dessen, was in Notfällen gesamthaft erlaubt ist. Um diese Dosis nicht zu überschreiten, bleibt den Männern jeweils 17 Minuten Zeit. Zuvor haben sie Jodtabletten geschluckt.
9.30 Uhr.
Ein zweites Team dringt in den Raum unter dem Reaktor 1 vor, um ein weiteres Ventil zu öffnen. Es gelingt nicht. Trotzdem wird einer der Männer mit mehr als der erlaubten Strahlendosis belastet. Diese Versuche gehen den ganzen Morgen über weiter. Die Arbeiter treiben einen Kompressor auf, um die Ventile zu deblockieren. Die Strahlenwerte steigen, ein Zeichen, dass die Entlüftung geklappt haben könnte.
Aber um 11.15 Uhr sanken die Strahlenwerte und der Druck im Reaktordruckgefäß blieb hoch. Dies legte einen Misserfolg nahe.
14 Uhr.
Ein weiterer Kompressor wird angehängt.
Um 14.30 Uhr, fast 24 Stunden nach Beginn der Krise, öffnete sich ein Notventil und die Entlüftung begann.
Bald wird der Druck im Reaktor so niedrig sein, dass die Dieselpumpen Kühlwasser hineinpumpen können.
15.30 Uhr.
40 Arbeiter haben es endlich geschafft, durch die strahlende Trümmerlandschaft ein Kabel vom herangefahrenen Stromgenerator zum Reaktorgebäude 2 zu legen. Es ist 200 Meter lang und eine Tonne schwer. Hoffnung keimt.
Im Reaktorblock 1 ereignete sich eine Wasserstoffexplosion. Trümmer fielen auf das neu gelegte Stromkabel und auf den fahrbaren Generator. Die Arbeit außerhalb der AKW-Gebäude wurde eingestellt. Die Arbeiter zogen sich in ein Notfallgebäude zurück. Als sie am nächsten Tag versuchten, den Generator zu starten, funktionierte er nicht mehr.
Der erste Dominostein ist gefallen. Dach und obere Seitenwände des Reaktorgebäudes 1 sind weggesprengt. Zerborstene Stahlträger ragen heraus. Sie wirken wie ein Menetekel. Die Strahlung steigt noch einmal. 2 Tage später zerfetzt eine weitere Wasserstoffexplosion das Reaktorgebäude 3. Einen Tag danach folgt Block 4.
Premierminister Kan fragte den Chef der Atomsicherheitskommission Madarame, wie es zur Explosion kommen konnte, obwohl der versichert hatte, das werde nie geschehen. Madarame stöhnte und vergrub den Kopf in seinen Händen.
Nun ist die Aufgabe für die Arbeiter noch schwieriger. Überall auf dem Gelände liegen hochradioaktive Trümmer, in den Gebäuden sammelt sich strahlendes Wasser. Der Zustand der Reaktoren ist nach wie vor unklar. Wiederholt brennt es, entweicht Rauch oder Dampf. Einmal, so geht das Gerücht, will TEPCO alle Mitarbeiter aus der Ruine zurückziehen. Das ist nicht bestätigt, aber zumindest eine Untersuchungskommission scheint es für wahr zu halten. In ihrem Bericht heißt es, Premierminister Kan sei persönlich ins TEPCO-Hauptquartier geeilt und habe diesen verhängnisvollen Schritt verhindert. In den folgenden Tagen und Wochen kämpfen TEPCO-Mitarbeiter, Feuerwehrleute und anderes Personal darum, die schwelende Atomruine unter Kontrolle zu bringen, mit verzweifelten Mitteln. Aus Helikoptern, Feuerwehrautos und Betonspritzfahrzeugen sprühen sie kühlendes Wasser über die Reaktoren. Die Arbeiter trotzen dabei der Strahlung, Hitze, Angst.
They are the nameless brave souls who volunteered or perhaps been asked to be the last line of defense because they have specific skills and nerves of steel. Five workers have already died. Two are missing after the latest fire and 24 injured. They fought fires. They're frantically trying to douse flames and pouring seawater onto the reactor through makeshift fire pumps.
Die meisten Namen der Arbeiter gibt TEPCO nicht bekannt. Etwas Kontur bekommen sie durch Beiträge von Angehörigen auf dem Nachrichtendienst Twitter.
Mein Vater ging ins AKW. Noch nie habe ich meine Mutter so weinen sehen. Die Leute dort opfern sich, um euch zu schützen. Vater, komm lebend zurück. Sie haben bald kein Essen mehr. Mein Vater sagt, er habe sein Schicksal angenommen. Etwa so wie ein Todesurteil.
Erst vor kurzem ist bekannt geworden, dass die verängstigte Regierung im Verlauf des März 2011 ein Szenario durchrechnen lässt, in dem sich die Lage so zuspitzt, dass tatsächlich alle Arbeiter zurückgezogen werden müssen. Nach den Berechnungen würde die Ruine noch für ein Jahr massiv Radioaktivität verbreiten.
Das Szenario war so schockierend, dass wir beschlossen, so zu tun, als gäbe es die Analyse nicht.
Hat ein Regierungsvertreter dazu zu Protokoll gegeben. Erst im Mai entspannt sich die Lage etwas. Im Dezember erklärt die japanische Regierung schließlich den Cold Shutdown aller Reaktoren. Das heißt, sie sind unter 100 Grad heiß und die Abbauarbeiten an der Ruine können langsam beginnen. Sie werden vermutlich 40 Jahre dauern. Am Anfang der Katastrophe von Fukushima stand Fantasielosigkeit. Die Fantasielosigkeit, sich vorzustellen, dass ein höchst seltenes Ereignis doch eintritt und fast alle Sicherheitsvorkehrungen lahmlegt. Daraus folgt die Erkenntnis, dass man ein Atomkraftwerk auch gegen Ereignisse wappnen muss, die als höchst unwahrscheinlich gelten. Ein besonders großer Tsunami zum Beispiel. Aber auch ein Flugzeugabsturz fällt in diese Kategorie, sagt der Sicherheitsexperte Christian Küppers. Doch obwohl das Fiasko von Fukushima noch lange nicht vorbei ist, glaubt er nicht, dass die Lehren daraus gezogen werden.
Gerade mit dem Beispiel Flugzeugabsturz tut man sich sehr schwer. Schon aus dem Grund, weil die Schweiz und Deutschland fast die einzigen Länder sind, wo Anlagen gebaut worden sind, die man gegen Flugzeugabstürze ausgelegt hat. Zwar auch nicht gegen alle, die denkbar wären, aber ansonsten ist es überhaupt nie üblich gewesen, gegen einen Flugzeugabsturz auszulegen. Und nachträglich ist so etwas auch schwer zu machen. Das heißt, wenn man da jetzt Forderungen erheben würde, würde das für die meisten Kernkraftwerke der Welt heißen, dass sie endgültig abgeschaltet werden müssten.
Wenn man über den Unfall im AKW Fukushima nachdenkt, wird klar, dass die Sicherheitsmaßnahmen ungenügend waren. Fast alle Notfallsysteme haben versagt. So entwickelte sich das Ereignis weit über das hinaus, was in den Sicherheitskonzepten geplant war. Wir entschuldigen uns eindringlich für die Angst und die Schwierigkeiten, die durch das Ereignis ausgelöst wurden.
Masao Yamazaki, Vorsitzender der TEPCO.
Mit Autobatterien gegen den Super-GAU. Sie hörten eine Sendung von Thomas Häusler. Das Interview mit den Areva-NP-Mitarbeitern stammt von Jürgen Döschner vom Westdeutschen Rundfunk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.